SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute.
29. April 1899. Camille Genazy erreicht mit seinem Elektroauto La Jamais Contente mehr als 100 Stundenkilometer.
Es liegt ein Geruch von Gas und Petroleum in der Luft. Eine erstaunliche Menschenmenge hat sich an diesem Samstagnachmittag auf den Weg nach Acher gemacht. Und das, obwohl an diesem Tag kein Wetter für Ausflüge ist. Doch selbst mehrere Regenschauer können diese besonderen Schaulustigen nicht abhalten.
Das war eine Kultur, die nichts mit Transport im heutigen Sinn zu tun hat. Und das war Mobilität im ursprünglichen Sinn. Das war Luxus. Das war ein teures Vergnügen. Das war ein Sport der Klasse, die dafür Zeit hatte.
Jetzt ziehen neue, dunkelbedrohliche Gewitterwolken auf. Doch das kann die neugierigen Automobilisten nicht abhalten. Vor allem aus dem nahen Paris sind sie gekommen. Jetzt säumen ihre Fahrzeuge und motorisierten Dreiräder die schnurgerade Landstraße. Sie wollen Zeugen sein eines pikanten Duells zweier tempoverrückter Männer. Denn die Geschwindigkeit spielt in dieser Zeit der Jahrhundertwende eine besondere Rolle, sagt Technikhistoriker Kurt Möser.
Das, was viele Historikerkollegen die Sportrevolution genannt haben. Dass man mit Rekorden umgeht, dass man auch seine eigenen körperlichen Leistungsfähigkeiten steigert, sich mit anderen misst, aber nicht nur mit anderen, sondern auch gegen die Stoppuhr arbeitet. Und das breite Interesse gerade an Rekorden, an Überbietungen, das begann etwa um 1900.
Die Zeitschrift La France Automobile stachelt diesen Wettkampf noch an. Das Blatt will wissen, wer baut das schnellste Auto der Welt und wer ist der schnellste Mensch auf der Straße. Die Männer, die sich heute mit ihren Fahrzeugen messen wollen, sind beide Anfang 30 und Dauerrivalen. Seit Monaten jagen sie sich den Geschwindigkeitsrekord immer wieder gegenseitig ab. Da ist zum einen der adlige Franzose Gaston de Casseloup-Lobat, der bereits einige Langstreckenfahrten gewonnen hat und kurz vor Weihnachten 1898 auch einen Temporekord fährt, den weltweit ersten registrierten überhaupt, 61 Stundenkilometer. 3 Wochen später verliert der Franzose den Rekord an einen verrückten Belgier mit spitzem Bart, weitem Staubmantel und in die Stirn geschobener Fahrerbrille. Er schraubt den Rekord auf 67 Stundenkilometer. Sein Name? Camille Genazy.
Genazy, belgischer Ingenieur und Rennfahrer, hatte auch einen Spitznamen.
Peter Becker, Sprecher der Klassiksparte von Mercedes-Benz.
Und zwar hatte er wegen seines roten Bartes und seiner verwegenen Fahrweise den Spitznamen bekommen, der Rote Teufel.
Noch am gleichen Tag übertrifft der Comte den Roten Teufel wieder. Und so geht es über Wochen hin und her. Ständig schrauben sie an ihren Autos herum und verbessern deren Leistung. Der Franzose fährt eine eher hässliche, kantige Seifenkiste auf großen Vollgummirädern. Genazys Wagen dagegen ist stromlinienförmig aus einer Aluminiumlegierung gebaut. Es sieht aus wie ein Torpedo auf 4 Rädern und hat sogar einen Namen. La Jamais Contente, also die niemals zufriedene. Beide Autos werden übrigens von Elektromotoren angetrieben und das hat für Professor Kurt Möser sehr nachvollziehbare Gründe.
Ein Elektrofahrzeug war damals für eben diese kurzen Strecken einem Benzinauto überlegen, bei dem eben geschaltet werden musste, Schaltpausen eingelegt werden mussten, doppelt gekuppelt werden mussten. Das hohe Drehmoment des Elektromotors war für solche Kurzstreckenrekorde perfekt geeignet.
Und eine solche Kurzstreckenfahrt steht an diesem Samstag, dem 29. April 1899, heute vor 125 Jahren, wieder auf dem Programm. Das Besondere, die beiden Rennfahrer treten erstmals zu einem Duell an. Aktuell hält der adlige Franzose den Rekord mit 93 Stundenkilometern. Ein Reporter der englischen Fachzeitschrift The Autocar schildert, wie es kurz vor dem Start aussieht.
Die Straße war in gutem Zustand. Der Staub hatte sich durch die leichten Schauer, die kurz zuvor gefallen waren, abgesetzt. Das war für die Sicht der Fahrer günstig, weil eine ziemlich starke Brise aus der Richtung wehte, die die Fahrzeuge nehmen sollten.
Die Autos sind damals spärlich ausgestattet. Sie haben keine Windschutzscheiben und keine Anzeigen. Ein Tachometer gibt es nicht. Deshalb muss die Stoppuhr helfen. Camille Genazzi geht als Erster an den Start.
Das Auto fuhr los und nachdem es etwa 10 Meter gefahren war, sprang es buchstäblich auf den ersten Kilometer. Und wir sahen das Auto schnell auftauchen. Wo es vorbeigefahren war, hinterließ es zwei breite weiße Radspuren in der Mitte der Straße, die absolut gerade waren und in der Ferne zusammenliefen wie Schienen.
Die offiziellen Wettkampfrichter stehen an zwei Stellen. Sie stoppen zum einen die Zeit vom Startpunkt bis zur Marke von 1000 Metern und zum anderen die Zeit mit fliegendem Start für den zweiten Kilometer. Der englische Autor wird fast prosaisch in seiner Begeisterung.
Bevor wir es bemerkten, war La Jamais Contente da und fuhr mit einem gedämpften Geräusch wie das Rascheln von Flügeln an uns vorbei. Das Auto schien kaum den Boden zu berühren, sondern wogte wie eine Schwalbe über die Oberfläche, was zweifellos auf das Nachgeben der Federn und der Reifen zurückzuführen war. Der Eindruck, den wir hatten, war sensationell.
Camille Genazzi wird 1868 in der Nähe von Brüssel geboren, in Schabeck, der Stadt, aus der auch der Chansonnier Jacques Brel und Peyot, der Erfinder der Schlümpfe, stammen. Genazzi ist ein Unternehmersohn. Die Firma der Familie produziert Gummiwaren, unter anderem Reifen für die damals noch keineswegs erfolgsverwöhnten Autohersteller. Von Industrie kann noch keine Rede sein. Autos sind etwas für Tüftler, ein Spielzeug für Reiche. Ende des 19. Jahrhunderts gehören Autos noch nicht zum typischen Straßenbild unserer Städte.
Wenn wir uns Bilder der Zeit um die Jahrhundertwende anschauen, da sind Autos eindeutig in der Minderzahl. Was wir sehen, sind Schwärme von Fahrrädern, auch schon die ersten elektrischen, aber auch viele Personen, die schieben oder tragen, mit Stoßkarren, die Handwagen hinter sich herziehen, die große Pakete tragen.
Doch diese Zeit geht jetzt zu Ende. Die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert ist eine Zeit der technologischen Revolutionen. Besonders bei der Mobilität machen die Menschen riesige Sprünge. Sie heben ab, im wahren Wortsinne.
Die ersten Gleitflüge in den 1890er Jahren, Lilienthal, der erste Motorflug kurz nach der Jahrhundertwende. Es gab einen großen Schub der Mobilität auf allen Ebenen. Motorboote, Gleitboote waren damals sozusagen die Technologieträger der Zeit. Wir denken heute oft nur an die großen Ozeanriesen, an die Titanic und andere. Aber kleine Gleitboote, die schon 50, 60 Stundenkilometer auf dem Wasser erreichen konnten. Und das war auch ein ganz wichtiges Thema.
Nicht zu vergessen, Eisenbahn. Auf einer elektrifizierten Versuchsstrecke bei Berlin fährt zu dieser Zeit eine Lokomotive mehr als 200 Stundenkilometer schnell. Dampfloks sind allerdings noch deutlich langsamer. In Acher lässt Camille Genazzi seine niemals zufriedene ausrollen, nachdem er die 2 Kilometer Ziellinie überfahren hat. Die Spannung unter den Zuschauern steigt. Die Uhren sind bei 34 Sekunden stehen geblieben. Der englische Reporter von The Autocar ist sicher:
Noch nie war etwas auf der Straße mit einer solchen Geschwindigkeit gefahren. Und die Zuschauer wollten nicht nur wissen, ob Genazzi den Rekord gebrochen hatte, sondern um wie viel er die Zeit verkürzt hatte.
Aus den gestoppten 34 Sekunden errechnet sich eine Geschwindigkeit von genau 105,8 Stundenkilometern. Die Schallmauer 100 war durchbrochen.
Wäre Genazzi auch nur einen Zentimeter nach rechts oder links abgewichen, wären seine Rekordtage wahrscheinlich gezählt gewesen.
Genazzi wird gefeiert wie ein Held. Männer wie er standen schon damals im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Nicht anders als die heutigen Formel-1-Piloten, sagt der Mannheimer Technikhistoriker Kurt Möser.
Ich habe diesen Typus des Rennfahrers, der auch auf Partys gegangen ist, der durch seine Kleidung Muster gesetzt hat, mal den technologischen Dandy genannt. Diese ganze Industrie, Tassen mit dem Bildnis und unterschriebene Fanpostkarten und so weiter, diese Industrie der technischen Helden, die begann um diese Zeit.
Genazzi ist nach dem Rennen umringt von neugierigen Autoenthusiasten und Reportern. Sie wollen wissen, wie es sich anfühle, so schnell zu sein. Der Rekordfahrer steht noch immer ganz unter dem Eindruck des gerade Erlebten.
Das Auto, mit dem Sie fahren, scheint abzuheben. Es schießt geradeaus wie ein Geschoss. Dabei verhärten sich die Muskeln des Fahrers, vor allem im Genick. Der Luftwiderstand ist heftig. Man hat immer die nächsten 200 Meter Strecke im Blick. Die Sinne sind hellwach.
Diese Schlagzeilen vom roten Teufel am Lenkrad werden auch in Stuttgart-Bad Cannstatt gelesen, am Sitz von Daimler-Benz. Für die Erfinder des Automobils hat sich der Nimbus des Pioniers noch nicht so recht ausgezahlt, was vielleicht auch daran lag, dass Karl Benz von Wettfahrten nicht viel hielt. Er sprach von knochenbrechendem Rennwahnsinn, zitiert Historiker Kurt Möser aus Benz' Autobiografie.
Das bedeutete auch, dass es Verkaufseinbrüche gab und dass die Kapitalgeber ihn mehr oder weniger rausgedrängt haben und mit Leuten ersetzt haben, die auf Sport, auf Geschwindigkeit, auf Rekorde gesetzt haben.
Diese neuen Manager vertrauen auf den ökonomischen Nutzen von sportlichen Erfolgen. Win on Sunday, sell on Monday lautet das Motto. Also nehmen sie mit Ginazzi einen solchen Siegertypen unter Vertrag. 1903 ist das, 4 Jahre nach dem Rekord. Bei der Straßenfahrt Madrid-Paris im Mai dieses Jahres erreicht er nur Platz 14. Sein großer Auftritt sollte im Sommer sein, beim Gordon-Bennett-Rennen in Irland, erzählt Peter Becker.
Das war damals das renommierteste Autorennen weltweit und sowas wie der Vorläufer der heutigen Automobil-Grand Prix, also wirklich die Spitze des automobilen Motorsports.
Für dieses Rennen baut Mercedes eigens neue Fahrzeuge mit dem damals stärksten Verbrennungsmotor. 90 PS Leistung erreichen sie. Doch dann gibt es 4 Wochen vor dem Rennen einen Großbrand im Bad Cannstätter Werk, der die gesamte Produktion vernichtet.
Darunter auch die 390 PS Boliden, die für das Rennen vorgesehen waren.
Pech. Doch Mercedes wollte das Rennen in Irland nicht aufgeben und kam auf eine ungewöhnliche Idee, hat Peter Becker im Firmenarchiv nachlesen können.
Man hat 3 Privatleute angesprochen und hat von diesen Privatpersonen 3 Mercedes Simplex 60 PS ausgeliehen, um dann dort in Irland das Rennen bestreiten zu können. Und das war recht abenteuerlich. Die Autos sind auch auf eigener Achse durch Frankreich zur Rennstrecke in der Nähe von Dublin gefahren.
Die Autos haben also schon einige tausend Kilometer auf dem Tacho und auf dem Fahrwerk. Dazu der Nachteil, nur mit 60 statt mit 90 PS antreten zu können. Und trotzdem schafft es Ginazzi. Er gewinnt Anfang Juli 1903 das Wettrennen.
Der Sieg stellte wirklich den ersten großen internationalen Erfolg für die Marke dar. Und somit konnte sich Mercedes auch im Kreise der rennfahrenden Eliten der damaligen Zeit, vor allem in Frankreich und England, endgültig etablieren.
Ein Jahr später wird Ginazzi an gleicher Stelle noch einmal Zweiter, sein letzter großer Erfolg als Rennfahrer. Parallel begann jetzt seine zweite Karriere, die als Werbeikone. Der markante rote Teufel schmückte zum Beispiel Reklameplakate für die Magnetzünder der Stuttgarter Autozulieferfirma Robert Bosch. Den Weltrekord vom 29. April 1899 war er zu diesem Zeitpunkt schon wieder los. Er hielt immerhin 3 Jahre. Dann schraubte ein anderer Rennfahrer die Marke auf 122 Stundenkilometer hoch mit einem Benzinfahrzeug. Die Marke von 200 km/h wurde 1905 erreicht und die magische Grenze von 1000 Stundenkilometern mit dem Auto 1970. Aktuell liegt der Rekord bei 1228 Stundenkilometern, also schneller als der Schall. Mit einem Knall endete auch das Leben von Camille Ginazzi. Der rote Teufel starb 1913 bei einem Unfall. Doch es war kein Auto, sondern ein Jagdunfall. Und der war kurios und tragisch zugleich. Diese Geschichte erzählen zumindest viele Quellen gleichlautend. Auch mit 45 Jahren hatte Ginazzi offenbar ein tierisches Vergnügen daran, seine Freunde hinters Licht zu führen, zum Beispiel mit seinem Talent, Tierstimmen nachzuahmen. Bei einem Jagdausflug in den Ardennen stieß er aus einem Versteck Hirschrufe aus. Ein weitmännischer Freund, der belgische Verlagsdirektor Alfred Madou, glaubte einen kapitalen Bock vor sich zu haben. Er legte die Flinte an, zielte in die Richtung des Geräuschs, drückte ab und traf Camille Ginazzi tödlich.
Im Zeitzeichen erinnerte Kai Bandermann an den 29. April 1899, als Camille Genazy mit seinem Elektroauto La Jamais Contente mehr als 100 Stundenkilometer erreichte. Zeitzeichen morgen über Rosemarie Veltins, Unternehmerin und erste deutsche Bierbraumeisterin.